Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde hier in Hand. Ich glaube, ich brauche mich nicht so sehr vorstellen. Kurz nochmal für die, die vielleicht heute jetzt zum ersten Mal oder mich noch nicht gesehen haben. Mein Name ist Michael Gerd, ich bin von den Gideons und anstatt eines Gideon-Missionsberichtes darf ich hier die Predigt heute bringen und freue mich, bei euch zu sein. Wenn ihr noch Fragen zu den Gideons habt, kommt bitte später auf mich zu. Ja, das Lied, was wir gerade gesungen haben, vielen Dank an euch, die ihr das wunderbar vorgetragen habt, ist ein bisschen in Kontrast zu dem Titel, den ich gewählt habe. Dort heißt es nämlich, könnt ihr das vielleicht schon sehen, Thema ist heute, geht es Menschen ohne Gott besser? Vielleicht etwas provokant. Häufig wird die Frage ja andersrum gestellt. Geht es Menschen, die Gott in ihrem Leben haben, besser? Manche Psychologen oder Therapeuten sehen durchaus Ansatzpunkte, dass Gläubige einen gewissen Halt in schwierigen Lebenssituationen im Glauben finden. Was aber, wenn es Menschen gut geht? Wenn der Mensch sein Leben selbst sehr gut im Griff zu haben scheint, macht es da nicht Aufwand, vielleicht sogar Schwierigkeiten, einen unsichtbaren Gott, Aufmerksamkeit, Zeit und möglicherweise moralische Rechtfertigung zu erweisen? Ich vermute mal, viele von euch werden jetzt vielleicht innerlich ein bisschen empört sein und rufen, nein, natürlich geht es mit Gott einem besser. Und der Prediger, der würde ja schließlich auch nicht hier vorn stehen, wenn er ernsthaft glauben würde, dass Menschen ohne Gott besser dran wären. Was aber ist, wenn die tagtägliche Wahrnehmung meines persönlichen Umfelds den Eindruck verstärkt, Menschen ohne Gott scheinen auch ganz gut zurechtzukommen? Vielleicht geht es ihnen sogar in manchen Lebenssituationen besser. Sie haben nicht die moralischen Gewissensbisse gegenüber einem Gott bezüglich sündhafter Lebensweisen, wie zum Beispiel Selbstdarstellung oder beim Schwarzarbeiten, beim Steuerhinterziehen, beim Lügen, beim Betrügen, beim Stehlen oder Fremdgehen. Und wenn man von alledem nichts vorzuweisen hat, dann hat man doch zumindest den allsonntäglichen Gang in die Kirche, den andere vielleicht nicht als notwendig erachten und den Vormittag im Bett verbringen. Oder sie spüren nicht den Rechtfertigungsdruck gegenüber einem Gott, hör nicht die innere Stimme, tu das nicht, verhalte dich so und so und so weiter. Könnte man nicht in Zeiten, wo die weitaus überwiegende Mehrheit in Deutschland offensichtlich Kirchen und Gott den Rücken zugewandt hat, nicht den Eindruck erlangen, Menschen ohne Gott geht es überwiegend gut? Und nur ältere, vielleicht naive, so wie ich, nicht so wissenschaftlich gebildete oder irgendwie problembeladene Menschen suchen den Rat von einem Gott und vertrauen diesem. Wenn man jetzt so bedenkt, dass wir an der Schwelle eines wirklich tiefgreifenden technischen Wandels stehen, einer technischen Revolution, das heißt, jeder kann heutzutage schon und in Zukunft noch mehr neben dem weltweiten Internet auch die künstliche Intelligenz scheinbar jeder Situation befragen und passgenaue Antworten bekommen. Das heißt, ein allgegenwärtiger, zu jeder Tag- und Nachtzeit kommunikationsbereiter, überwissender Computer steht zur Verfügung. Dann wird die Frage, geht es Menschen ohne Gott und Kirche vielleicht doch besser? Interessant zu diskutieren. Wofür brauche ich Gott, wenn diese KI mir ständig Antworten auf meine Fragen gibt? Kann die KI einen zuweilen stummen, manchmal mahnenden oder Anforderungen erhebenden Gott nicht viel besser ersetzen? Ja, ihr lacht jetzt vielleicht innerlich bei dem Gedanken. Aber lass uns mal ein paar Jahre abwarten, dann wird die Frage möglicherweise ganz anders diskutiert werden und die Menschheit und die Mehrheitsmeinung der Menschen hat sich vielleicht in die Richtung entwickelt. Möglicherweise ist der entscheidende Punkt zukünftig nicht, ob man eine KI verwendet, sondern welche Haltung, welches Vertrauen bringen wir der KI entgegen? Wir können nämlich den Ursprung und die Zusammenstellung der KI-Informationen nicht mehr nachvollziehen und auch nicht bewerten. Und in einer solchen Welt, der wir uns nicht entziehen können, und wer das glaubt, der ist, glaube ich, auf dem Irrweg. In einer solchen Welt ist es meines Erachtens absolut entscheidend, wo beziehe ich die Basisinformation her? Was ist mein Referenzpunkt? Worauf basieren meine Werte? Gibt es diese unveränderliche Referenzpunkte? Oder lasse ich mich ausschließlich auf Informationen aus dem Internet, aus der KI, davon leiten? Und nicht nur direkt, sondern auch indirekt, denn klassische Medien, Schulen, Universitäten, mein ganzes Umfeld wird diese Information nutzen und entsprechend mich beeinflussen. Ganz ehrlich, nachdem ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe und den Text, den wir gleich lesen, dann wächst in mir immer mehr die Erkenntnis, dass die seit Jahrhunderten unveränderte Bibel an Bedeutung für uns Menschen in der jetzigen und in den zukünftigen Generationen wirklich zunehmen wird. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass mutmaßlich mehr Menschen die Bibel lesen, aber für diejenigen wie uns Christen wird sie zur Quelle eines feststehenden, von Gott inspirierten Leitfadens sein, von feststehenden Wahrheiten. Und auf dieser Grundlage kann man vielleicht andere Informationen vergleichen und nutzen. Und genau deshalb, und jetzt kommt der kleine Werbeblock, verteilen wir Gideon solche Bibeln in Hotels, aber auch in Krankenhäusern, in Schulen, Justizvollzugsanstalten, bei Polizei und Feuerwehr. Und was steht da drin? Das sind nämlich genau genommen keine kompletten Bibeln, sondern nur Neue Testamente mit Psalmen und Sprüchen. Dieses Wort ist so wichtig für uns in Zukunft, dass das für uns ein Herzensanliegen ist, das zu verteilen. Und das kostenlos, basierend auf Spenden von vielen Menschen. Aber warum sind gerade vielleicht Sprüche und Psalme die einzigen Bücher des Alten Testaments, die in diesen Gideon-Bibeln vermerkt sind? Vielleicht, weil die Aussagen in diesen Büchern, in den Sprüchen und vor allem in den Psalmen sehr gut für das praktische Leben sind. Und ich kann euch wirklich sagen, wenn man einmal die emotionalen Dimensionen eines Verhältnisses von Mensch zu Gott wirklich erfahren will, dann sollte man Psalmen lesen. Es ist für mich beeindruckend, wie Psalme, mutmaßlich 3000 Jahre alt, Gedanken und Gefühle von Menschen offenbaren, die wir heute noch nachempfinden können. Solch ein Psalm, welcher in der Luther-Übersetzung mit das scheinbare Glück der Gottlosen überschrieben ist, möchte ich heute in den Mittelpunkt der Predigt stellen und mit euch gemeinsam lesen. Es handelt sich um den Psalm 73. Er ist von Asaf, nicht von David. Asaf, ein Levit und Tempelmusiker, hat ihn aber zur Zeit Davids verfasst. Ich lese mal zum besseren Verständnis aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Ja. Ein Lied von Asaf. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die reinen Herzens sind. Das kann niemand bestreiten. Ich aber wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen. Und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Wie ein Schmuckstück tragen sie ihren Stolz zur Schau, ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft ihnen Gottes Volk nach. Gierig saugt es ihre Worte auf wie frisches Wasser. Denn die eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts. Wie sollte er auch? Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist ja schon am frühen Morgen. Hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie Sie, dann hätte ich mein ganzes Volk verraten. Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Schließlich ging ich in dein Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie das Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden am Ende mit Schrecken, ein Ende mit Schrecken nehmen. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst. O Herr, als ich verbittert war und mich vor Kummer verzerrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh und ich hatte nichts begriffen. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuteten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf bei dir nahe sein, das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott, von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Ja, ich finde es ein beeindruckender Text, weil so persönlich, so offen, in all den Zweifeln und anschließend so fest in der finalen Erkenntnis und vor allem, weil bereits 3000 Jahre alt. Unvorstellbar. Was können wir zunächst feststellen? Wir können feststellen, die große Nähe zu Gott, das heißt, der Asaf war wirklich ein, ja, heute würde man sagen Worship-Pastor auf Neudeutsch. Also diese große Nähe zu Gott hat ihn nicht davor geschützt, auch in Glaubenskrisen zu kommen. Der Psalm widerspricht allen angenommenen frommen Illusionen, die man vielleicht mit Blick auf Würdenträger und leitende Verantwortliche in Gemeinden haben kann. Nein, auch die Tätigkeit im geistlichen Bereich schützt Menschen nicht vor Glaubenskrisen. Sie haben keinen grundsätzlichen Glaubensvorteil. Wenn man den Text aber auch noch mal so auf sich wirken lässt und die aktuelle Situation im Jahr 2026 mal so auf sich wirken lässt, dann denkt man, Mensch, der könnte doch auch genau für heute geschrieben sein, der Psalm. Ständig habe ich irgendwie Donald Trump und seine Leute vor Augen, die sich alles zu nehmen scheinen, was ihnen in den Sinn kommt. Man denke an Zölle, Öl aus Venezuela und wenn möglich auch Grönland und Bodenschätze aus der Ukraine, sofern Putin nicht schneller ist. Auch wenn es in Realität vielleicht nicht wirklich so ist, um dennoch einmal den Psalm zu zitieren, sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie tragen ihren Stolz und ihre Eitelkeit zur Schau. In Klammern nehmen Friedenspreise der FIFA oder sogar Nobelpreismedaillen an, Klammern zu. Ja, sie prahlen mit ihren Gewalttaten, Klammer auf, Entführung des venezolanischen Präsidentenpaars. Ich glaube, gestern ist auch ein Präsident im Iran zu Tode gekommen, Klammer zu. Mit Verachtung schauen sie auf andere, Klammer auf, sei es die eigenen kritischen Sportler bei den Winterspielen, oppositionelle Demokraten und insbesondere illegale Immigranten, Klammer zu. Und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft ihnen sogar Gottes Volk zu, in Klammern, und wählt sie, Klammer zu. Gierig saugt es ihre Worte auf und wie frisches Wasser. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen, das ist das Entscheidende, und ihre Macht werden immer größer. Und was lernen wir daraus? Solche Typen wie Trump, die gab es schon immer. Schon vor 3000 Jahren. Jetzt will ich keine politische Diskussion über aktuelle amerikanische Politik entfachen und auch nicht final bewerten, was da so passiert. Aber der Politikstil, das Recht des Stärkeren, seine Deals durchzusetzen, wird sicherlich mittelfristig Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft, ja auf das Verhalten eines jeden Einzelnen haben und nicht nur in den USA. Und deshalb sollten wir die kommenden Verse genauer anschauen und schauen, was Asaf für Schlüsse zieht. Und ich bin zu weit. Ja. Ab Vers 13 lesen wir nämlich: Was Asaf so meint und sich fragt, war es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schanden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual, eine Strafe ist es schon am frühen Morgen. Er kann und will aber aufgrund seiner moralischen Wertvorstellung, das haben wir schon gelesen, diesen Gedanken nicht nachgeben. Vielleicht schweigt er aber auch, um den Glauben anderer nicht zu zerstören. Das wäre sicherlich auch eine Art von Verantwortung, die er eingenommen hat. Und so heißt es im Vers 15, hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie sie, dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. Also versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen gut und den Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Und jetzt, und das kommt der entscheidende Vers, Vers 17, kommt der Wendepunkt. Schließlich ging ich in dein Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie das Leben endet. Wenn man das so liest, dann erschließt sich das vielleicht nicht direkt. Was meint der Asaf mit dem Heiligtum? Hat ihn vielleicht der Tempel des Salomo beeindruckt? Unwahrscheinlich. Wir haben gelesen, er lebte zur Zeit Davids und da gab es noch gar keinen Tempel. Hatte Asaf vielleicht Zugang zum Hochheiligen, was nur den Hohepriester vorbehalten war? Auch das scheint ausgeschlossen. Er wird nie als Hohepriester erwähnt. Vielmehr war er mit Gesang und Prophetie beschäftigt, wirkte musikalisch, theologisch und nicht als opfernder Priester. Und dennoch hebt das hebräische Wort für Heiligtum, Mikdash oder Mikdash, einen Ort der besonderen Gegenwart Gottes hervor. Und jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen Hintergrundinformationen hinzunehmen. Wie sah das in Israel zur Zeit des König Davids aus? A. Die Bundeslade stand nämlich in Jerusalem, in einem Zelt von David dahin geholt. Und B. Die Stiftshütte war in Gibeon, dort, wo man opferte und wo man diesen Priesterdienst der hohen Priester einmal im Jahr Opfer für das Volk zu erbringen vollzog. Somit war das Heiligtum im gewissen Sinne geteilt und der Teil, wo die Bundeslade, wo die Gesetzestafeln zu finden waren, war in Jerusalem, also da, wo der Asaf wirkte. Es war scheinbar der Ort in der Nähe dieser Gesetzestafeln, wo er diese Erkenntnis bekam. Dort erkannte Asaf mutmaßlich, dass Gott in viel größeren Zeiten und Zeiträumen denkt, nicht nur auf ein Menschenleben bezogen, sondern vom Anfang der Welt, wie wir gesungen haben, wie wir gehört haben, auch im dem Vers, die Gesa uns gelesen hat, von Anbeginn an war Gott mit seinem Plan tätig, hat die Welt geschaffen und wir sind aufgefordert, das zu erkennen. Ich lese nochmal Vers 17, Teil 2. Mir wurde auf einmal klar, entscheidend ist, wie das Leben endet. Das ist ein entscheidender Perspektivwechsel. Vom Leben auf dieser Welt, vom Leben im Jetzt und Hier und alles, was dazu gehört, hin zu einer Perspektive nach dem Tod und was das für jeden Einzelnen bedeutet. Fakt ist, der Tod ist der Endpunkt für jeglichen weltlichen Einfluss, Wohlstand, Leben. Im Sinne, das letzte Hemd hat keine Taschen, ist das Endpunkt für alles das, was ich mir hier geschaffen habe. Für alle Bedeutung und Macht in dieser Welt, die ein Mensch haben kann, ist es ein Reset-Punkt. Der Tod räumt mit der Illusion jeder eigenen Bedeutung ab. Und auch wenn man sich an manche Personen der Geschichte erinnern mag, für die Person selbst wird der Tod zu einem Endpunkt und alles davor Gewesene wird bedeutungslos. Das Heiligtum, die Nähe zur Bundeslade, das heißt der steingewordene Bündniszusage Gottes, ordnet für Asaf die Zeitachse neu. Weg von vielleicht einer Perspektive 80, 90 Jahre hier auf dieser Welt, hin zu einem Leben mit Gott. Von jetzt bis in die Ewigkeit. Denn Menschen ohne Gott messen offensichtlich allein diesem Leben Bedeutung bei. Ordnen dem alles unter und sehen, vor allem weil sie Gottes Größe falsch einschätzen, keinen Rechtfertigungsgrund für sich und ihr Handeln. Schon Asaf erkannte bei den gottlosen Menschen das Missverständnis hinsichtlich Gottes Größe und Allmacht. Vers 11, denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts. Wie sollte er auch? Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Völlige Fehleinschätzung. Und Asaf wird das im Heiligtum klar. Er nimmt für sich ein anderes Gottesbild in Anspruch. Eine andere Größe Gottes versteht er. Asaf formuliert es so, Vers 18, 19. Du stellst sie, Klammern die Gottlosen, auf schlüpfrigen Boden und wirft sie ins Verderben. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Er hat ein ganz anderes Verständnis für Gottes Größe. Und der komplette Erkenntnisgewinn kann in Vers 21 bis 28 nachgelesen werden. Wir hatten es vorhin angeschlagen. Bemerkenswert dabei ist, wenn man das nochmal liest, Gott tadelt Asafs zwischenzeitliche Verbitterung nicht. Er kommentiert auch nicht sein Selbstverständnis, dass Gott ihm am Ende in Ehren aufnimmt. Selbst als Asaf sich dazu versteigt, strikt zu behaupten, dass jeder, der Gott ablehnt, zugrunde gehen, ja vernichtet werden wird, bleibt das im Psalm unwidersprochen. Die entscheidende Erkenntnis Asafs ist, Vers 23, jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Das ist keine Belohnungstheologie im Sinne von du Gott machst mich reich oder du Gott schenkst mir aufgrund meiner Leistung ein besseres, vielleicht ewiges Leben, sondern du hältst mich fest im Sinne von, was habe ich außer dir? Das ist reiner Glaube auf Gottes Bundeszusage. Das heißt, ein Glaube fußend im Vertrauen auf Gottes Zusagen in der Bibel. Dieser Glaube ist geboren im Heiligtum, wie er selbst schreibt, das heißt in der Gegenwart Gottes. Die Treue Gottes zu diesem Bund ist die Basis für eine feste Zusage. Und für uns Christen wurde dieser Bund im Neuen Testament durch Jesus Christus erneuert. Und an diesen Bund erinnern wir uns heute auch gleich wieder, wenn wir das Abendmahl gemeinsam einnehmen. Als Ermutigung für uns Christen kann man aus Psalm 73 die Erkenntnis mitnehmen, dass Glaubenszweifel nicht außerhalb, sondern im Heiligtum, das heißt in der Nähe zu und bei Gott überwunden werden. Asaf selbst würde das wie folgt ausdrücken: Jetzt aber bleibe ich immer bei dir, du hältst mich bei der Hand, du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Der Herr möge es uns allen schenken, dass wir seine Größe mehr und mehr begreifen und in Treue zu ihm und der Bündniszusage die Erkenntnis Asafs ebenfalls erlangen. Das Studium der Bibel, die wir, wie gesagt, gern verteilen, die Erfahrungsberichte von Menschen, das heißt ihre Gottgeschichten, helfen uns dabei. Ich möchte zum Abschluss dieser Predigt kurz beten und ja, ihr könnt in der Stille mitbeten. Danke, Herr, dass deine Bündniszusage, deine Treue ewig fest und unerschütterlich ist. Auf Basis deiner Zusagen können wir zum Glauben kommen, können wir Glaubenskrisen überwinden und können wir jeden Tag aufs Neue erfahren, dass wir eine Perspektive mit dir in der Ewigkeit haben. Danke, dass du uns als Gemeinde hier auf diese Welt zusammengefügt hast, dass wir diese Gemeinschaft heute hier am Sonntag feiern können, dass wir uns erinnern können an dein Erlösungswerk und dass du mit uns jeden Tag neu beginnst. Amen.